Gut, wir fangen an. Peter James vom VUT. Erstmal ein kleiner Applaus, bitte. Er macht nämlich, ich habe es eben mal die Keynote genannt, und er stellt uns auch vor. Das hilft mir. Ich bin Andreas, hallo.
Ja, hallo, willkommen zu unserem Panel. Man hat mir vorhin schon aufgegeben, es sollte eigentlich keine Keynote werden, sondern Keytönchen. Daran versuche ich mich zu halten. Ich bin Peter James, Verband Unabhängiger Musikunternehmen, früher Verband Unabhängiger Tonträgerunternehmen. Ich habe das Ganze gegründet, 93, mit 11 Firmen, mit geradezu Visionen im Kopf. Einen großen Teil davon haben wir eingelöst. Im Wesentlichen ging es darum, dass wir uns um unsere eigenen Angelegenheiten kümmern wollten. Das tun wir heute mit und für 1200 Firmen. Insofern bin ich da ganz zufrieden mit dem, was wir erreicht haben. Ich habe im Vorfeld mit der Pop-Up hier besprochen, was wir beisteuern könnten vor dem, was wir bislang gemacht haben. Und wir sind auf den Punkt gekommen, dieses Panel hier anzubieten. Also mit anderen Worten, was ihr schon immer wissen wolltet, aber nie zu fragen wagtet: Wem nützt was, wem oder was nützt die GEMA? Ich kann sagen, ich habe, nachdem wir den Verband gegründet haben, nachdem wir ca. 40, 50 Mitglieder hatten, angefangen, das Gespräch mit der GEMA zu führen. Ich habe denen gesagt, ihr habt Verträge mit der Industrie, die haben viel Geld, er gibt ihnen trotzdem Rabatte und Konditionen, wir wollen das auch, weil hier wird es gebraucht. Ich habe erfahren, es hat recht lange gedauert. Wir wissen ja auch, die GEMA ist 100 Jahre alt, das ist manchmal so bei alten Leuten, da muss man manchmal laut ins Ohr brüllen, damit das dann ankommt. Aber es bewegt sich dann was. Das heißt, die bewegt sich doch. Meine Erfahrung, wo ich immer befürchtet habe, da gibt es Herrschaftswissen, da gibt es einige wenige, die wissen genau, wie es geht, so das Bild von den Amerikanern. Da sitzen 12 steinalte Männer, alle in Schwarz gekleidet, rauchen Zigarre und verteilen das Geld, was anderen eigentlich gehört. Das stimmt eigentlich gar nicht so. Also kein Herrschaftswissen, aber Expertenwissen. Und das heißt, das ist Arbeit. Das muss man sich zuarbeiten, anarbeiten. Dann kann man hinterher aber auch mitreden. Ich bin bei einer anderen Verwertungsgesellschaft übrigens noch im Beirat, die GVL. Die GVL hat 130.000 Mitglieder oder Vertragspartner der GVL. Ich kann euch sagen, alle 3 Jahre lädt die GVL ihre Vertragspartner ein, um sich mit ihnen auseinanderzusetzen. 260 sind gekommen. Also entweder ist das Interesse da nicht vorhanden oder es ist Gleichgültigkeit. Aber wenn ich die Leute anschließend auf der Straße treffe und sie fangen an, darüber zu reden, dass die GVL sich ändern muss, und ich frage dann, wo denn bitte, dann ist das Gespräch meistens sehr schnell beendet. Und so ein ähnliches Gefühl habe ich manchmal, wenn es um die GEMA geht, auch. Nicht nur bezüglich der Leute, die an die GEMA zahlen, also die Lizenzen erwerben, sondern auch interessanterweise bezüglich derjenigen, der die GEMA nutzt. Denn das ist ganz klar für mich, die GEMA ist eine Solidargemeinschaft, die hat Strukturen, da kann man mitwirken. Man muss es dann nur mal wollen, auch wenn es unangenehm ist, aber wie das so ist, wir sind ja auch lange zur Schule gegangen, wir lernen ja fürs Leben, nicht für die Schule, also lernen wir auch für uns und nicht für die GEMA. Ich stelle mal das Panel vor, was wir uns hier so zusammengesucht haben. Ich fange mal außen an. Frank Dostal, Textdichter. Er hat mir gesagt, dass er früher zu denen gehörten, die so wöchentlich drüber nachgedacht haben, ob sie wahlweise GVL oder GEMA verklagen. Und hat dann später gesagt, ich habe gemerkt, ich muss da reingehen, ich muss da mitarbeiten. Hat das getan, ist heute bei der GEMA im Aufsichtsratgremium, stellvertretender Aufsichtsratsvorsitzender. Ich glaube, das ist der Punkt, an dem man etwas bewegen kann. Mit den einen Aufsichtsratmitgliedern, vielleicht manchmal gegen, wie das so ist. Von ihm stammt der Spruch, den sage ich auch sehr gerne, Demokratie tut weh. Meistens macht sich das wahrscheinlich an Sitzspielen am Hintern bemerkbar, was für uns heute aber nicht gilt, wir werden jetzt so lange nicht aufhalten. Darüber hinaus auch als Verleger tätig und jemand, der auch produziert hat, der also alle Aspekte der Musikwirtschaft seit langen Jahren am eigenen Leibe erfahren und gelebt hat. Insofern für mich immer ein Hort an Wissen gewesen und ich denke, das steht dir heute allen zur Verfügung. Andreas Gebhardt neben ihm, seine Firma New Thinking. Er arbeitet mit mit immateriellen Gütern und möchte das Erfolgsmodell Open Source auf die gesamten immateriellen Güter ausweiten. Wie er gesagt hat, er wird das Panel moderieren. Daneben Frank Kühl, VUT-Mitglied, insofern ein typisches Mitglied, hat angefangen als Manager, ist dann in den Verlagsbereich rangegangen, Er hat mit der Industrie zusammengearbeitet. Heute hat er sich gesagt, das kann ich alleine vielleicht besser und dann verdiene ich vielleicht auch mehr. Neben diesen beiden genannten Tätigkeiten auch als Berater unterwegs, also einer von denjenigen, die im ständigen Dialog sind. Ich gehe mal davon aus, mit Künstlern, anderen Verlagsfirmen, mit der Musikwirtschaft insgesamt. Insofern auch jemand, der zu diesem Thema sicher viel beitragen kann. Und zum Schluss Andreas Knauf, Rechtsanwalt, hat lange Zeit in der Musikindustrie gearbeitet als Anwalt. Auch er ist ausgeschieden aus der Musikwirtschaft, arbeitet heute als Anwalt in der freien Wildbahn, berät auch da Urheber, Künstler, Verlage und dergleichen mehr. Also auch hier offensichtlich jemand, der sich seit Jahren in dem Bereich bewegt und entsprechende Kenntnisse angesammelt hat. Und ich denke, damit bin ich auch mit meiner Keynote am Ende. Ich wünsche euch hier eine angeregte Unterhaltung. Die Leute, die auf dem Panel sitzen, die hier nicht draufpassen, schlicht wegen der großen Anzahl seid ihr. Ihr seid gerne aufgerufen, euch an der Diskussion zu beteiligen. Wenn ihr das tut, seid bitte so nett und tretet aus der Anonymität hervor. Nennt euch bitte euren Namen und eure Herkunft, falls es denn eine Firma gibt oder dergleichen mehr, die ihr vertretet. Und damit gebe ich mal weiter an dich. Ich hoffe, dass es kurz genug war und bitte darum, dass ihr euch wahlweise streitet oder fruchtbar auseinandersetzt.
Danke. Wir haben es ganz einfach. Andreas Frank. Also ihr könnt uns sehr einfach ansprechen. Meine erste Frage geht an euch im Publikum. Wie viele GEMA-Mitglieder haben wir denn hier? Könnt ihr mal aufzeigen? 2? 3. Okay, du hast genauer geguckt. Das habe ich mir fast gedacht, gerade bei so einem Veranstaltungsformat, wie wir es jetzt hier bei der Pop-Up haben, dass eine massiv hohe Skepsis gegenüber so einer altehrwürdigen, wenn ich das mal aufgreifen darf, Institution besteht. Und deswegen gebe ich dem Frank als erstes das Mikro, beziehungsweise er hat ein eigenes, dass er in 3 Sätzen und wirklich 3 Sätzen beschreibt, warum es die GEMA denn gibt.
1845. Also die Idee, dass ein Urheber Uhren hebt und darum nicht kassierend durch die Weltgeschichte geht, hat so viele Urheber überzeugt, dass sie sich zusammengeschlossen haben. Die Idee hatten Franzosen in der Tat in der Mitte des 19. Jahrhunderts. Da gibt es eine rührende Geschichte, aber die erzähle ich jetzt nicht. Weil hier so wenig GEMA-Mitglieder sind, erzähle ich die Geschichte nicht. Also, es ist ein Verein.
3 Sätze sind schon durch jetzt, ne?
Es ist ein Verein, der aus Komponisten, Textdichtern und Verlegern besteht seit über 100 Jahren und 3 Aufgaben hat: zu kassieren, sich gegenseitig zu helfen, das heißt eine soziale Aufgabe, und sich kulturell zu fördern. Punkt.
Du bist GEMA-Mitglied?
Ja, ich bin GEMA-Mitglied.
Warum bist du das geworden?
Ja, ich habe, wie gesagt, meine Firma als Managementfirma gestartet und habe frühzeitig auch erkannt, dass es wichtig ist, in anderen Bereichen Einnahmen zu generieren, um über die Runden zu kommen. Und die Systematik, die GEMA so aufgebaut hat, das Kassieren, was Frank so schön erwähnt hat, das gefällt mir im Großen und Ganzen schon mal sehr gut. Und deswegen habe ich mich auch dafür entschieden, mit diesem wirtschaftlichen Verein dann zusammenzuarbeiten. Und das war der Beweggrund. Ich finde es
gut. Man kann
gut.
Ja, nur kassieren, wenn man was anbietet. Wie funktioniert das denn bei dir? Vielleicht kannst du das mal schildern, wie so ein Ablauf ist.
Naja, es muss natürlich muss es was zu kassieren geben. Ich denke, das ist ja auch die Frage, die Kernfrage, wer ins Programm geschaut hat, die wir uns heute stellen und wo wir vielleicht ja ein paar Antworten noch finden werden. Es macht natürlich nur Sinn, mit der GEMA zusammenzuarbeiten, wenn was zu kassieren ist. Und die Problematik gibt es ja in vielen Bereichen, wo eben...
Mach's doch mal konkret einfach bei dir.
Ja.
Also sieht das bei dir aus?
Wie es bei mir ausschaut. Du meinst die Arbeit als Musikverleger?
Ja, genau.
Ja, also ich bemühe mich halt, die Musik auch dorthin zu tragen, wo sie aufgeführt wird, damit sie dann Einnahmen generiert, mit dem Hauptziel aber, auch meine Künstler bekannt zu machen. Und so sieht eben die Verlagsarbeit heutzutage aus. Also es ist.
Aber aus Marketinggründen ist man ja nicht in der GEMA. Also bleiben wir da kurz mal dran. Ja. Wie funktioniert das ganz konkret? Also du verlegst Künstler. Wie machst du das?
Tatsächlich sind es ja Urheber, mit denen ich zusammenarbeite. Und das ist einfach ein sehr breites Feld. Also wenn wir einfach bei jungen Künstlern jetzt mal bleiben, wo ich versuche, die Karriere von denen anzuschieben, dann setze ich diese ganzen Prozesse in Bewegung, indem wir Tonträger herstellen, sie zu Veranstaltern schicken, sie zum Radio schicken. Das ist so, das ist eigentlich die Verlagsaufgabe, so wie ich sie praktiziere.
Das heißt aber, das ist dann der erste Schritt. Ihr macht einen Vertrag und du kümmerst dich um die Mitgliedschaft dieser Urheber in der GEMA? Oder du hilfst denen, das zu machen? Oder wie funktioniert das?
Ich helfe natürlich auch den Urhebern, diesen Verwaltungsaufwand zu machen. Und ich helfe vor allen Dingen, auch diesen ganzen Apparat zu verstehen. Weil
Also du hast den verstanden?
Ich glaube, ich habe den schon ziemlich gut verstanden. Und ich kann deswegen auch jungen Künstlern nicht unbedingt raten, frühzeitig in die GEMA zu gehen, weil man sich dann gewisse Foren, in denen man heute stattfinden kann, über die man bekannt werden kann, die verbaut man sich schlicht und einfach.
Aha, also das ist eher so ein Elder Statesman Gremium, ja. Also wenn man schon was erreicht hat, dann kann die GEMA auch was für einen tun. Ist ja nicht ganz die Solidargemeinschaft.
Es gibt einen gewissen Punkt, ab dem macht das Sinn. So sehe ich das schon, ja. Ich glaube, das ist auch im Sinne einer Solidargemeinschaft, weil das ist vielleicht auch nicht im Sinne der GEMA, diesen Apparat aufzublähen, um da viele Urheber zu haben, die eben, wo keine Verwertung stattfinden, bei denen die GEMA kassieren kann. Und ich glaube, wenn die GEMA Kritik einsteckt, sei zu teuer, der Verwaltungsaufwand sei so hoch oder so, dann ist es ein Beitrag dazu, den Verwaltungsaufwand einfach auch zu reduzieren. Also ich halte das für völlig okay, stehe ich sehr hinter.
Andreas, du bist nicht GEMA-Mitglied, oder?
Ich schreibe keine Songs und bin auch dementsprechend nicht GEMA-Mitglied.
Ich habe mir in der kurzen Vorbereitung, ich habe erst vorgestern erfahren, dass ich heute moderiere, also nehmt mir das nicht krumm, wenn es nicht ganz so smart ist, gedacht, du bist Rechtsanwalt. Muss jedes GEMA-Mitglied Rechtsanwalt sein? Das ist ja so ein Vorurteil, was man hat. Du hast das eben schon ein bisschen besprochen. Ich werde dich dazu auch gleich nochmal fragen. Das ist ja irre kompliziert. Bei Facebook melde ich mich einmal an und dann bin ich Mitglied.
Also ich würde jetzt nicht behaupten, dass jedes GEMA-Mitglied einen Rechtsanwalt braucht, aber es ist natürlich sehr kompliziert und es fängt ja oftmals ganz, ganz früh an. Also zu mir kommen manchmal Mandanten, Urheber, die haben, vielleicht fange ich jetzt sehr basic an, aber die fragen tatsächlich noch, ob denn die GEMA-Mitgliedschaft bei ihnen überhaupt das Urheberrecht erst auslösen würde. Und dann muss man sie erstmal aufklären, dass es eben nicht so ist, dass das Urheberrecht letztendlich entsteht durch die Schaffung des Werkes und dass die GEMA an sich, die Mitgliedschaft in der GEMA, dazu beiträgt, dann entsprechend den Ausgleich zwischen dem jeweiligen Verwerter, dem Nutzer, dem Verwender und dem Urheber zu schaffen. Ja. Und dass die Strukturen der GEMA sicherlich sehr komplex und kompliziert sind und ich das Gefühl habe, dass auch nicht jeder bei der GEMA, zumindest der Sacharbeiter, immer das verstanden hat. Soll jetzt nicht wirklich eine Kritik sein. Ich komme mit den GEMA-Mitarbeitern immer sehr gut zurecht. Ich kriege nur oft die Frage, oh, da muss ich nachfragen, da muss ich das erledigen. Ich rufe zurück und dann wird man aber doch tatsächlich dann zurückgerufen. Also komplexer Apparat, ja.
Das heißt aber für Eigenmanagement, Künstlerinnen und Künstler, ist da fast kein Platz. Ja, also man muss schon so eine Fallhöhe erreicht haben, bis die GEMA wirklich Sinn macht. Ist das so?
Wenn mich ein Urheber fragt, ob es für ihn sinnvoll bzw. zweckmäßig sei, in die GEMA zu gehen, sage ich ihm zweierlei. Erstens, wenn du vorhast, deine kreative Tätigkeit zu einer wirtschaftlichen Grundlage deines Lebens zu machen, zumindest auf absehbare Zeit, dann werde Mitglied eines Vereins, der nur aus deinesgleichen besteht. Wenn du Musik machst in einem relativ überschaubaren Rahmen, sie nicht von unübersehbar vielen Menschen konsumiert wird, und jetzt kommt der entscheidende Punkt, und du auch gar nicht spitz drauf bist, dass dafür bezahlt wird, dann wünsche ich dir alles Gute und rate dir, komm nicht in die GEMA. Frage beantwortet?
Ein bisschen. Also ich kann es mir, ich bin kein, ich bin selber kein Autor und auch kein Musiker. Deswegen, ich kann es mir noch nicht vorstellen, dass diese theoretische Frage wirklich besteht. Ja, also dass ich, soll ich in die GEMA, ja oder nein? Das hat ja sehr viel praktische Fragestellung, hat ja auch so ein bisschen Duktus von, wenn ich in der GEMA bin, bin ich professioneller. Wie läuft das denn ab? Also ein bisschen vielleicht eine genauere Beschreibung von deiner Seite fände ich super, das abzuwägen, weil das sind ja Fragen, die haben ja mit meinem Werk erstmal überhaupt nichts zu tun. Ja, das ist ja wirklich schon abstrahiert. Und wie könnte ich denn was verdienen bei euch?
Also diese Gegenfrage verblüfft mich jetzt etwas, speziell, weil sie von so einem Net-Nerd kommt. Also es hat sich doch mittlerweile rumgesprochen, dass es auch ohne Universals und Warner Chappells und wie sie alle heißen, geht. Es ist kein Geheimnis mehr, wie ich eine Platte herstelle, oder erstmal muss ich ja aufnehmen, wie ich eine Aufnahme herstelle, wie ich ein Stück schreibe, war eigentlich noch nie ein Geheimnis. Wie ich eine Platte herstelle, ist kein Geheimnis. Und ich kann sie ja auf meinen Gigs oder über meine Website oder über meine Tante Hertha verkaufen. Und wenn das der Rahmen ist, der mir genügt, dann brauche ich doch nicht in so einen riesigen Apparat einzusteigen, in dem ich zum Beispiel, Peter hat es vorhin erwähnt, so schmerzvolle Prozesse mitmachen muss wie Abstimmungen. Ich weiß irgendetwas hundertprozentig sicher, aber ich werde überstimmt. Es kostet tierisch Zeit, Nerven, man muss babbeln, Gremien und so weiter. Das brauche ich mir doch alles gar nicht zuzumuten, wenn der Kuchen, den ich gebacken habe, so überschaubar ist, dass ich niemand was davon abgeben möchte, muss, oder eventuell ein kleines Stückchen jemand abgeben muss, der die Platten verkauft für mich oder irgendwelche Dinge tut, die ich nicht selber tun möchte. Gut, dann brauche ich doch nicht in die GEMA.
Genau, aber wenn ich ja zum Beispiel eine Platte herstellen möchte, dann kann ich im Presswerk ja nur mit einer GEMA-Freistellung zum Beispiel das produzieren. Das heißt, also ich komme immer wieder Vereinigung in Kontakt. Deswegen eine Frage an dich, Andreas. Wenn Klienten, wie du sie eben genannt hast, Mandanten zu dir kommen, hat sich da in den letzten 5 oder 6 Jahren was verändert? In der stärkeren Digitalisierung, wie wir sie haben? Oder ist das eher noch eine größere Unsicherheit
in dem ganzen Feld? Also was man ganz klar sagen muss, ist, da muss man auch zwischen den Künstlern unterscheiden. Wenn eine klassische Band zu mir kommt, dann sind die Themen immer noch virulent. Aufnahme, Konzerte, wie werden die Konzerte vergütet, bekomme ich dann Geld, wenn ich im Radio gespielt werde. Wenn aber, man muss ja auch überlegen, dass die Bands in dem Zusammenhang ja immer noch Geld ausgeben im Studio, 2.000-3.000 Euro ein Band produzieren lassen. Der Unterschied, weil du fragtest, ein Unterschied, und dann gibt es natürlich noch den Künstler, sag ich mal, die One-Man-Show, die zu Hause sitzt am Computer und Minimal House produziert. Und bei denen stellt sich ganz, also da habe ich ganz klar, erkenne ich, dass die viel GEMA-kritischer eingestellt sind. Einfach auch.
Warum ist das so?
Weil letztendlich vielleicht die Möglichkeit sehen, also gerade durchs Netz, durch die Digitalisierung, ihre Songs, ihre Musik besser verbreiten zu können und das einfacher haben. Während also die klassische Vier-Mann-Band da immer noch mehr auf die GEMA schielt.
Glaubst du denn, Frank, dass, also mir kommt ein bisschen der Eindruck, das ist ein bisschen wie die Sozialdemokratie oder so, das ist ein alterndes Gremium. Erst ab einer bestimmten Höhe will man das Mitglied auch haben. Es gibt neue Entwicklungen, siehst du das ähnlich, dass es dann auch eine gewisse Art von Generationsunterschiede gibt, oder?
Das auf jeden Fall. Ich glaube, da kann man auch von mindestens einen Generationswechsel gab es da ja jetzt auf die jüngere Popmusik bezogen. Und ich glaube, eine Schwierigkeit auch, die ich meine, so hier noch rauszuhören, ist auch einfach der Punkt, dass man sich ständig fragt, werden gewisse durch Generationswechsel, das Mitwirken zum Beispiel, was der VOT alles so angestoßen hat bei der GEMA, werden sehr viele Dinge bewegt und verändern sich auch zum Guten. Und von oben kommen aber so viele neue Probleme auf uns alle zu, dass...
Was meinst du damit, von oben? Was heißt das?
Ja, ich sehe, sag mal jetzt, was einfach im Bereich von Webradios, Internetplattformen und so, was da alles so passiert. Und da muss man natürlich gucken, dass da jetzt ein bisschen, dass man da am Ball bleibt sozusagen. Und ich sehe da eigentlich so die größten Probleme dann tatsächlich. Das andere würde ich sagen, fast mal so Tagesgeschäft. Da verändert sich sehr viel. Ich nenne mal ein konkretes Beispiel auch. Was Radioeinsätze angeht, ist vielleicht einigen bekannt, dass auf vielen kleinen Sendern Musik gespielt wird, dass der Sender auch GEMA dafür bezahlt, aber dass die Vergütung eben nicht bei den Komponisten ankommt, deren Musik dort gespielt wird. Da hat sich sehr viel bewegt, da werden kleinere Sender inzwischen auch verrechnet. Müssten wir Frank mal fragen. Ich glaube, diese Grenze sind von auf 100.000 ist das mal gesenkt worden bei den Radiosendern, die in die Verrechnung gehen, was ja ein positives Zeichen ist. Und ist das korrekt, ne? Also
das ist ein ziemlich komplexes Thema. Ich glaube, das interessiert in erster Linie Leute, die in Radiosendern, also herkömmlichen Radiosendern, stattfinden, die so wenig Geld verdienen, dass sie so wenig Geld an die GEMA wiederum bezahlen für die Musiknutzung, dass, ich hoffe, der Satz ist nicht zu kompliziert, das Ausrechnen jeder einzelnen Musikminute zu teuer wäre, um das Geld richtig zu verteilen. War das verständlich? Gut. Mit anderen Worten, wir haben, weil es leider noch nicht alles digitalisiert ist, wir haben im Laufe der Jahre immer weiter runter die Schraube angesetzt und haben gesagt, du Sender bist gesetzlich verpflichtet, uns jede verkackte Minute zu melden, in der du Musik spielst. Welcher Titel, welche Urheber, wie lange? Da, wo wir diese Informationen haben, wird das Geld sekundengenau abgerechnet. Da, wo diese Informationen nicht existieren, gibt es wahnsinnig faszinierende Hochrechnungen. Ich stehe immer wie so ein kleiner Junge vorm Weihnachtsbaum. Aber der Effekt ist ungefähr so, wie es ist 18.02 Uhr am Wahltag und die Leute sagen, weiß der Deubel, die Linke hat so und so viel, 0,03%. Und ich denke, nicht ganz dicht, mich hat keiner gefragt, das kann auf keinen Fall angehen. Und wenn dann einige Stunden später das Endergebnis stattfindet, haut das tatsächlich hin. Mit anderen Worten, I believe in Hochrechnung. Und dieses Geld wird über Hochrechnungen verteilt. Jetzt muss ich noch einen tröstlichen Satz sagen, weil es natürlich in solchen Situationen immer jemand gibt, der aufsteht und sagt, mein Radio Sonnenschein in Hettenleidelheim hat mein Lied für meine Oma 8-mal gespielt und ich habe kein Geld bekommen. Sauerei. Das ist so oft passiert, dass wir zu dem Schluss gekommen sind, nicht mehr den Leuten immer zu erklären, Junge, das ist mörderteuer, Radio Sonnenschein auszurechnen, sondern für solche Hardcore-Typen gibt es einen sogenannten Härtefonds und die kriegen dann tatsächlich 8-mal Oma, I love you, zwei Minuten 13, dividiert durch die Summe, die Radio Dingens an die GEMA zahlt, ausgezahlt. Es kostet, ich weiß nicht, ob es stimmt, aber das ist die Zahl, die man mir gesagt hat, es kostet ungefähr 200 Euro. Und der Typ kriegt wahrscheinlich 1,80 Euro, ist aber glücklich, weil er mit seiner Kohle, mit seiner Musik Geld verdient hat. Irgendwann wird das Problem durch die Digitalisierung vollautomatisch gelöst sein. Da kriegt jeder, der stattfindet, seine Kohle. Das
Wie lange wird das noch dauern?
Problem, da musst du die Maschinisten fragen. Ich bin nur im Beirat. Das wirkliche Zukunftsproblem ist, was passiert im Netz. Das finde ich viel interessanter. Weil das andere Problem, über das ich eben gelabert habe, das ist ja eigentlich schon geklärt. Das Netz, das ist das viel interessantere Problem. Was ist mit den, ich verkneife mir jetzt einen Kraftausdruck, was ist mit den Herrschaften von YouTube? Ein Laden, der für 1,2 Milliarden gekauft worden ist und behauptet, er könnte der GEMA nicht mitteilen, welche Musik wann, wie oft genutzt wird. Das ist für mich eine viel brennendere Frage. Das andere Problem ist, meine ich, gelöst, zumindest theoretisch.
Ich meine, wir können natürlich nicht das Gesamtthema, wie verdiene ich Geld, zum Beispiel als Label, hier lösen. Ich würde gerne in unsere Runde hier fragen. Wir haben bisher 3 Mitglieder hier im Publikum ausgemacht. Wie kriegen wir es denn hin, dass es mehr werden? Und warum sollten es denn mehr werden? Weil bisher haben wir noch nicht wirklich hier die Performance geliefert, zu sagen, ja, hier Mitgliedsantrag und alle treten jetzt ein. Und ich würde das gerne mal abfragen, ab welchem Punkt, weil die Schwelle hatten wir ja eben, ab welchem Punkt würdest du denn jemandem raten, in die GEMA einzutreten? Weil Radio Airplay, Radio Sonnenschein oder wo auch immer, das ist ja häufig gar nicht das Ziel.
Genau, man müsste die Ziele des jeweiligen Musikers oder Autoren abfragen. Aber das hat ja der Frank auch vorhin schon gesagt, wenn jemand nicht das Bedürfnis hat, vielleicht sogar, dass seine Musik im hohen Maße kommerziell ausgewertet wird, dann soll er das auch sein lassen. Aber,
nee, aber geh doch mal davon aus, dass jeder, der sehr viel Zeit genau, seines Lebens darin investiert, davon ja eigentlich auch gerne leben möchte.
Das ist richtig und dann würde ich ihm sagen, wenn du das Gefühl hast oder wenn du deine Musik live performst, wenn du auch noch in der nächsten Zeit vielleicht noch einen physischen Tonträger herstellen solltest oder dies tust und dies nicht selber tust, sondern vielleicht über ein Label, dann kannst du durchaus in die GEMA gehen.
Was sagst du?
Ja, der eine Punkt war schon ganz richtig genannt. Wobei man sich bei den Tonträgern natürlich immer noch fragen muss, stelle ich die selber her oder bin ich bei einem Label, was dann die Lizenzgebühren bezahlt? Das muss man natürlich dann auch noch weiter abklopfen. Grundsätzlich hat man einfach so Maßgaben, wo man sagt, da macht das eben Sinn. Also so im Konzertbereich, wenn eine Band so 20, 30 Konzerte im Jahr spielt, dann fängt das an, Spaß zu machen. Du wolltest da was zu sagen?
Nein, ich wollte durchaus nichts dazu sagen. Ich wollte was fragen. Wer im Publikum beabsichtigt denn, wir wissen, es sind 3 GEMA-Mitglieder unter uns, wer im Publikum beabsichtigt denn im weitesten Sinne mit Musik machen, sei es als Interpret oder als Komponist oder Urheber, Textdichter, Geld zu verdienen?
Aber ein bisschen höher, damit man das auch sehen kann.
Das sind dann doch schon ein paar mehr. Zweite vielleicht ganz interessante Frage. Wer von euch zahlt denn an die GEMA, weil er seinen Anruf beantwortet, mit Musik bespielt hat, eine Gaststätte betreibt oder was man sich alles so vorstellt? Sind da auch welche unter uns? Okay, dann wäre noch die letzte Gruppe. Wer arbeitet mit Musikern, Urhebern und solchen, die von Musik leben wollen, als Mediatoren, Berater oder wie auch immer? Dann haben wir hier einen ziemlich großen Anteil im Publikum, die sich zunächst für das Thema GEMA überhaupt erstmal nur interessieren, ohne direkt davon angesprochen zu sein. Das hat mich jetzt im Moment mal eben interessiert, damit wir wissen.
Mir ist auch wichtig, und mich würde jetzt, weil ich habe die Runde hier so rumgefragt, wäre es dann nicht vielleicht sogar sinnig, eine GEMA-Mitgliedschaft an einen Label-Vertrag oder so ähnlich zu koppeln? Weil das habt ihr beide ja gesagt, erst wenn ich bei einem Label bin, stärker in die Vermarktung rein will, dann überhaupt da Mitglied zu werden. Klar, widerspricht das diesem grundsätzlichen Ansatz, den ihr vor 100 Jahren mal gestartet habt. Aber wäre das dann nicht viel einfacher? Also so, das ist dann so ein Professioneller, die können sich dann auch vielleicht Rechtsanwälte leisten, die sich darum kümmern, dass man sich gar nicht mehr direkt meldet. Ich lasse ihn kurz antworten, dann, ja. Okay.
Also du meinst, du empfiehlst oder fragst, ob wir selber eine Schwelle einbauen sollten.
Ja, ob das nicht, also nö. Ob das halt eine, nicht eine logische Antwort, Konsequenz.
Antwort, nö.
Okay, warum nicht?
Na Mensch, wenn ich 13 bin und absolut sicher bin, dass ich der nächste Burt Bacharach oder James Last bin, dann kannst du von mir aus in die GEMA kommen.
Aber ich werde doch dann auch nur dann so groß, wenn ich professionelle Unterstützung habe, oder?
Du brauchst ja nicht groß zu werden. Wenn die GEMA nur aus den Großen bestünde, dann wäre es eine kleine Agentur von unheimlich schicken, schnell denkenden und schnell handelnden Juristen, alle Cabrio, und wir wären ganz heimlich irgendwo in einem sonnigen Tal. Und kein Mensch würde uns wahrnehmen, weil wir die Kohle, die Millionen, heimlich kassieren.
Aber warum seid ihr denn anders? Oder wie anders seid ihr denn? Also Volkswagen und Nieselregen? Oder?
Warum wir anders sind? Weil dieses uraltmodische Wort Solidarität und Kultur und soziale Verantwortung für ganz viele Menschen, die in der GEMA Mitglied sind, komischerweise immer noch funktioniert. Und es wachsen erfreulicherweise immer mehr Leute nach, für die das plötzlich auch ein greifbarer Wert wird. Sodass sie sagen, okay, im Moment verdiene ich von der GEMA 17,90 Euro. Ich bezahle, ich weiß ehrlich gesagt den Jahresbeitrag nicht genau, ich glaube 50 oder sowas. Wie viel? Aha, siehst du, ist ja sogar noch günstiger. Also, die bereit sind, draufzuzahlen, es hat vor allen Dingen auch einen ganz anderen Wert, einen ganz anderen konkreten Vorteil. Je früher du einsteigst, desto eher bist du mit einigen Detailfragen beschäftigt und dann wirst du dich nämlich da reinbeißen und sie verstehen wollen.
Müssen, oder?
Und so, nö, müssen nicht. Es gibt ganz viele, die nichts verstehen, die immer denken, GEMA, aha, Geld, klasse, Ende. Das ist in jedem Karnickelverein ist das so. Es gibt Kümmerer und es gibt Leute, die mitmachen, die dabei sind. Die sind dadurch nicht schlecht. Aber je früher man Mitglied wird, desto eher ruft man sich ein in diese Denkweise, in die Art zu formulieren und so weiter und so weiter. Und wenn es dann mal richtig virulent wird oder wenn man plötzlich eine tierische Idee hat, um die GEMA zu verbessern, dann weiß man, an wen man sich wendet.
Ich wende mich jetzt an euch. Es war sowieso schon klar, wenn ihr Fragen oder Einwürfe habt, sofort. Vielleicht gibt es noch weitere, dass wir uns da schon mal... Ich sehe keine sonst... Bitte Name und kurz deinen Hintergrund, wenn es geht.
Also Matthias, mein Name, oder auch 33 als Künstler. Ich mache so ein bisschen experimentelle Musik. Also sagen wir mal eine sehr kleine Sparte. Ich habe vor, mich selber natürlich sehr ernst zu nehmen mit der Musik und würde auch gerne Geld verdienen. Ist wahrscheinlich aber nicht möglich in dem Bereich. Und die Frage, die ich habe, mal abgesehen davon, ob ich nun in die GEMA eintrete oder nicht, ich möchte gerne. Habe aber oft mitgekriegt, dass Veranstalterbedingungen, Spiele, die oft Galerien sind und keinen Eintritt nehmen für ein Konzert und halt minimal verdienen an vielleicht ein bisschen Getränkumsatz, dass die auch nicht wollen. Die wollen gar nicht GEMA-Mitglieder haben, die da spielen, weil die dann diese Gebühr bezahlen müssen an die GEMA. Und da ist die Frage, kann man dann sagen, hier, ich bin gar nicht bei der GEMA, wir heute Abend fällt es nicht auf, dass ich hier bin? Oder gibt es da Wege an solchen Sachen, um zu sagen, also ich bin nicht entweder GEMA-Mitglied und kann dann da nicht spielen, zum Beispiel, ne? Oder ich bin dann kein GEMA-Mitglied und kann mich dann nicht richtig ernst nehmen und kann dann aber da spielen.
Das ist ja ein sehr weit verbreitetes Problem. Das ist eine Grundsatzfrage. Solidarität fängt ja nicht erst da an, wo sich jemand ein Bein gebrochen hat oder ein älterer Mensch nicht allein über die Straße es schafft. Die Grundsatzfrage ist, brauchen erfolgreiche Urheber Solidarität von 50.000 nicht erfolgreichen? Oder hilft es nicht, den 50.000 nicht so erfolgreich, wirtschaftlich nicht so erfolgreichen, dass die anderen sagen, meine Nummern kriegst du nur, wenn du mindestens so und so viel bezahlst. Sonst, Schweinebacke, mach andere Musik. Und da gibt es eben Leute, die sagen, ich will mit diesem ganzen System nichts zu tun haben. Ich befinde mich in einem Stadium meiner Entwicklung, wo ich zum Beispiel in Galerien spielen möchte und es akzeptiere, wenn die sagen, die nicht GEMA bezahlen wollen, und das akzeptiere. Und außerdem nicht mal auf den Gedanken komme, wenn ich das mal kurz nachpieksen darf, nicht auf den Gedanken komme zu fragen, sag mal, wie viel würdest du eigentlich für eine popelige Veranstaltung im Monat mit Musik, wie viel würdest du da eigentlich GEMA zahlen? Und dann auch noch ohne Eintritt. Wie viel würdest du eigentlich GEMA zahlen? An diesen Koloss, an dieses Gespenst, an dieses Ungeheuer. Was würdest du da eigentlich zahlen? Und wenn er es dir nicht beantworten kann, weil er es hundertprozentig dir nicht wird beantworten können, weil er sich nie drum gekümmert hat, rufst du selber mal bei der GEMA an und dann wirst du diesen Galeristen, diesen Freibeuter, diesen tollen Alternativlink auf einmal mit anderen Augen sehen. Weil er nämlich in den meisten Fällen einfach geizig ist. Weil er findet, dass seine Gemälde, das ist Kunst, und Musik gibt es auch in jedem Klo, auf jeder Rolltreppe, wenn Flugzeuge starten oder abstürzen. Überall ist Musik. Und das kostet doch gar nichts. Ich bezahle doch gar nichts. Verstehst du? Also das kannst nur du entscheiden.
Gut, also jetzt kommen wir ja an eine weitere Frage und ein bisschen nah dran an den Punkt, den wir ja ein bisschen vermeiden wollten. Du wolltest ja Werbung machen, auch für deine Vereinigung. Es klang jetzt für mich so ein bisschen so, ich glaube, die Off-Szene, die wir hier auch im Raum haben, fühlt sich da nicht 100% davon überzeugt, Mitglied zu werden als zum Beispiel Ort, wenn man da so herangeht, weil sich ja eine ganz andere Szene gebildet hat. Also eben, wo du auftrittst, wo solche Musik läuft. Warum sollen die da mitmachen? Also nicht durch deine Argumentation jetzt gerade, glaube ich. Aber du, sagst du deinen Namen auch kurz als Input?
Jan Stern, ich bin DJ, Veranstalter, Kulturschaffender, Student in Leipzig und bin halt einer dieser Veranstalter quasi, der er ja quasi schon angesprochen hat. Und ich mache quasi Veranstaltungen im Nischenbereich, das ist Drum, Bass, Dubstep, elektronische Musik. Da sind zwischen 100 und 300 Gäste ungefähr, auch bei größeren Veranstaltungen vielleicht mal 600, aber das war's im Prinzip. Und es ist einfach Fakt, dass 90% dieser Künstler, die dort gespielt werden, einfach nicht bei der GEMA gelistet sind. Und aber wie das Gesetz vorschreibt, ich jede Veranstaltung anmelden muss und auch quasi GEMA zu zahlen habe oder... Also ich muss jede Musikveranstaltung anmelden. Ich kann natürlich sagen, ich habe keine GEMA-gelistete Musik gespielt, was ich zum Beispiel auch faktisch getan habe. Ich habe gesagt, ich habe keine Musik gespielt, dann wollten die natürlich eine Liste von mir haben. Dann habe ich eine Liste hingeschickt mit Künstlernamen und Tracknamen. Dann war das, ich habe auch vorher mit der GEMA telefoniert und das nochmal erfragt. Und es kam dann direkt eine Rechnung über 100 Euro. Und diese Liste konnte nicht bearbeitet werden, weil sie brauchen Vor- und Zunamen der Künstler. Kleiner freudscher Versprecher, Name wurde mit H geschrieben. Ich weiß nicht, was der Verfasser dabei gedacht hat, als er das geschrieben hat. Und ich bin jetzt dabei, quasi diese Namen dieser Künstler herauszufinden, über Internet, Telefon etc. Das heißt, ich habe einen Verwaltungsaufwand ohnesgleichen und bin quasi gezwungen, das jetzt rauszufinden. Und wenn da auch nur ein Name dabei ist, der halt, den ich nicht rausfinde, nehme ich an, dass die GEMA mir das trotzdem in Rechnung stellt. Vor allen Dingen finde ich es lustig, dass erst in Rechnung gestellt wird, bevor mir die Zeit gegeben wird, das überhaupt rauszufinden. Das heißt, ich habe jetzt mehrere Möglichkeiten. Entweder ich gehe quasi hin und melde die Veranstaltung nicht an, laufe damit Gefahr, Strafe zu zahlen, die bei so einer Veranstaltung zwischen 200 und 400 Euro liegt. Oder ich melde sie an und habe diesen Verwaltungsaufwand und zahle eventuell trotzdem noch 100 Euro. Da bleibt mir einfach nicht mehr viel übrig, was ich noch irgendwie machen könnte. Und
aber Andreas, was würdest du denn so einem Klienten raten? Ist ja schwierig, oder?
Sicherlich sehr schwierig. Also zunächst mal, glaube ich, muss man sagen, wenn tatsächlich 300 oder 400 Leute kommen, dann finde ich jetzt auch 100 Euro nicht so viel, muss ich sagen, zu zahlen. Also ganz ehrlich.
Das Ding ist aber zum Beispiel, dass ich zum Beispiel auch an der Kasse schon immer einen Eintrittspreis von 5 Euro rechtfertigen muss. Also das ist schon schwierig genug. Ich muss, wie gesagt, das ist Nischenmusik, das ist wenig Leute, ja. Und ich muss zusehen, dass ich überhaupt meine Miete, Flyer etc. Künstler bezahlt kriege. Und dass da überhaupt noch was übrig bleibt, das ist immer eine Glückssache.
Darf ich mal eben ganz kurze Zwischenfrage. Was ist das zentrale Thema deiner Veranstaltung? Was ist der Grund, warum die Menschen zu dieser Veranstaltung kommen? Content, wie man heute sagt. Was findet da statt? Und ja, da sagst du, 100 Euro und Wahnsinn, Administration und wie und was. Da leben wir
auch. Ja, nee, das ist vor allen Dingen eine Vernunftssache. Also für mich ist das fernab jeder Realität. Ich verstehe nicht, warum ich 100 Euro zahlen soll, wenn faktisch an diesem Abend vielleicht 5 Tracks gespielt worden sind. Wenn überhaupt, ich sehe es nicht ein. Warum soll ich anderen Leuten das Geld in den Rachen schmeißen, wenn die Leute, die ich dort gespielt habe, überhaupt nichts davon haben? Ich sehe es einfach nicht ein. Das verstehe ich nicht. Tut mir echt leid.
Ob ich das verstehe? Ich habe mir in frühen Jahren irgendwann mal sagen lassen, wenn du dich wie ein Unternehmer aufführst, dann musst du dich auch wie einer behandeln lassen. Das ist, glaube ich, ein Rechenexempel. Ich habe letztens in der U-Bahn, für mich witzigerweise und schmunzelnderweise zugehört, 2 Musiker neben mir gehabt, die selbst veranstaltet haben, und habe von denen auf einmal gehört, du, ich bin gleich von Anfang an zur GEMA gegangen und ich habe das vorher abgewickelt und das ging ganz schnell und das war ganz billig. Ich will jetzt nicht polemisieren, aber meine Erfahrung im Labelbereich oder auch in der Beratung der Leute ist immer, mach's doch gleich, mach's rechtzeitig, dann geht das auch alles. Übrigens habe ich dieselbe Erfahrung mit dem Finanzamt gemacht. Wenn ich 4 Jahre zu spät komme, dann habe ich ganz schlechte Karten. Wenn ich das rechtzeitig mache, wir leben hier in einer sehr hoch stilisierten, administrativ aufgeplusterten Landschaft, in einem Land, wo alles sehr akribisch und kleinteilig gemacht wird. Also ich müsste da noch tiefer reingehen. Also grundsätzlich würde ich jetzt im Moment aber auch mal fragen, was ist Sinn dieser Veranstaltung? Geht es darum, diese Musik einem größeren Publikum vorzustellen? Du sagst 5 Euro am Eintritt an der Kasse, waren ein paar hundert Leute da. An wen sind denn die anderen Gelder gegangen? Und ich frage mich, wie viel Geld hast du denn aufgewendet für Strom, Elektrizität, das brauchst du für Gerätemiete, für Getränke, für die Ladenmiete und dergleichen mehr.
Aber ich denke, wir verstehen uns immer noch nicht richtig. Also das kam ja jetzt auch schon rüber. Wenn er gar keine GEMA-Musik spielt,
ja, das ist einfach das Ding. Also ich sehe nicht
warum
ein.
Warum soll er dann 20 Euro pro Track, wenn man bei deinem Rechenbeispiel bleiben, halt an einen Verein zahlen, wo er nicht dabei ist? Genau. Also, aber dann haben wir den Punkt doch.
Ich wäre einfach dafür, dass es dafür eine Regelung gibt. So, und es gibt keine Regelung dafür. Und das ist einfach.
Genau. Also
scheiße.
Wenn wir wollen, du hast ja eben selber dazu aufgerufen, die GEMA zu verbessern, immer zu verbessern. Und das ist ja genau ein Punkt. Wenn ich eine Veranstaltung, die nur GEMA-freie Musik spielt, veranstalte, dann kann ich ja eigentlich ein PDF einmal anklicken, alles GEMA-frei, fertig ist die Laube. Das wäre doch gut.
So einfach kommst du natürlich nicht von der Rolle, sondern du musst nachweisen, welche Musik du gespielt hast.
Ja, das
dann
ist
gibt
ja auch
es einen Gegencheck, das macht ein Computer glücklicherweise und keine lebendigen Menschen. Und der bestätigt dir dann, beziehungsweise dem für dich zuständigen Mitarbeiter, dass das alles keine durch die GEMA vertretenen Werke sind und gut ist.
Ja, aber der Aufwand, der ist ja so übergroß, dass ich natürlich, also viele Veranstalter zahlen einfach, damit sie halt die GEMA vom Bein haben. Aber weil ich muss ja quasi, wie gesagt, ich muss ja jeden Vor- und Zunamen dieser Künstler rauskriegen. Und das ist erstmal ein Aufwand. Und
wäre das nicht eine Aufgabe, die GEMA eigentlich übernehmen können sollte? Also wenn man diesen Solidargedanken weiterspinnt?
Ja, ja. Ja, klar. Also ich finde den Vorschlag irgendwie ganz putzig, aber ich würde sagen, können wir Ihnen sonst noch irgendwo was abwischen? Also was zum Teufel? Da gehen 300 Leute hin.
Moment, nee, also so.
So komme ich dir nicht davon.
Nee, so vulgär wollen wir es jetzt nicht haben. Also es war ja schon ein sehr konstruktiver Punkt.
Bitte um Verzeihung.
Ein ganz konstruktiver Punkt, wenn gefordert wird, dass man diese Informationen liefert, ihr aber nicht die vernünftige Infrastruktur habt, dass er einfach sagen kann, hier, ich habe 20 Künstler spielen lassen, die sind nicht bei euch gelistet, dass es halt easy geht. Finde ich es jetzt nicht so total abseitig, dass ihr das auch listet. Also, was sagst du dazu?
Darf ich mal ganz kurz...
Ich muss auch mal kurz was loswerden.
Das Wort GEMA-Vermutung, wenn das irgendwie mal vorkommen könnte, wären wir irgendwie ein bisschen konkreter weiter, weil sonst unterhalten wir uns den ganzen Tag über Diskotheken.
Ja, ich denke, eine Sache wurde ja schon mal klar, dass im Vorfeld hätte man das Problem schon mal etwas reduzieren können. Ich glaube, um gewissen Verwaltungsaufwand kommt man einfach nicht drum herum. Aber mich würde auch interessieren, hast du das Problem, das Geld zu bezahlen, oder stört dich nicht viel mehr, dass das Geld dann nicht da ankommt, wo es hingehören würde? Aber es sind ja gar keine GEMA-Mitglieder, das ist ja noch schlimmer.
Ja, beides.
Ja, weil ein häufiges Problem ist eben nicht, dass man für etwas bezahlen muss, auch wenn das heute ja ein heißes Thema nach wie vor ist, dass gerade auch im Musikbereich immer der Eindruck erweckt wird, das gibt's ja für umsonst, aber das Problem ist ja nach wie vor immer noch das Verteilungsproblem, und dieser Verteilungsplan, das ist natürlich ein Kunstwerk, was nicht so leicht zu verstehen ist auf die Schnelle.
Wollte auch nur ganz nur kurz einwerfen. Es ist ja eine Frage irgendwie der Beweislast. Letztendlich, wie soll denn dir die GEMA beweisen, was du gespielt hast? Also letztendlich muss es doch so funktionieren, dass du sagst, dass du die Listen schickst.
Ja, aber
und dass dann die GEMA entsprechend dich dann wiederum dir entgegenkommt.
Aber ich habe ja die Beweislast. Das ist ja, also soweit ich
genau,
weiß, ist
du
die
hast
Rechtslage
die,
so, dass das ich hat ihm Frank beweisen muss, dass ich keine GEMA-freie, keine GEMA-gelistete Musik gespielt habe und nicht umgekehrt. Also das ist ja auch das Ding. Ich bin nur der kleine DJ und Veranstalter. So komme ich mir ja auch vor. Und da sitzt ein großer Rechtsapparat, der natürlich auch ein ganz anders aufgestellt ist als ich. Kleiner, also publiker Veranstalter. Und das nee, ist das
also
Ding.
Du bist kein kleiner, publiker Veranstalter, sondern ein ganz wichtiger, zentraler. Und ich finde cool, dass du machst, auch wenn ich noch auf keiner Veranstaltung von dir war. Das kann auch nicht der Eindruck sein, der hier von dem Panel entsteht, dass man mit 500, 600 Besuchern ein publiker Veranstalter ist. Sondern wir versuchen ja hier auch eine gewisse Annäherung. Ja, also eben wirklich diesen Diskurs, der ja jetzt auch lebhaft funktioniert, anzustoßen und zu schauen, wo ist die Schwelle. Ja, und deswegen würde ich jetzt gerne nochmal in der letzten Runde, ich habe die Zeit gar nicht im Blick, wie viel Zeit haben wir noch? Wir haben noch Zeit, wunderbar. Einfach noch ein paar Fragen aus dem Publikum dazu nehmen, weil das ist ja die Veranstaltersicht.
Sollte man nicht nochmal ganz kurz, nur ganz kurz in kurzen Worten erklären, dass in Deutschland oder generell die GEMA-Vermutung gilt? Das heißt also, die GEMA verwaltet, ich weiß nicht, 3,5 Millionen Songs, 6,5 und man sagt halt, dass man davon ausgeht, durch dieses große, umfangreiche Musikrepertoire, was nahezu das gesamte Weltrepertoire betrifft, dass man sagt, wenn Musik irgendwo abgerufen wird, wenn Musik irgendwo gespielt wird, wenn Musik verwendet, genutzt wird, dann geht man von der Vermutung aus, dass es sich um GEMA-Repertoire handelt. Das heißt also, die Beweislast. Und dann kommt dein Punkt, dass du sagst, dann jetzt musst du die Beweislast umkehren, du musst jetzt beweisen, dass kein GEMA-Material gespielt wurde, weil es halt andersrum recht schwierig wird.
Gut, aber die Zeiten ändern sich ja, das ist ja genau der Punkt. Also du hast es ja auch schon angeregt, dass man das nochmal beschreibt, aber es wird ja immer mehr, also aus meinem Gefühl heraus, als, wie hast du es genannt, Netznerd oder so, entsteht immer mehr Content. Nee, das war nicht vulgär. Wobei von der Lions und andere das möglicherweise so sehen, aber das ist ein ganz anderes Thema. Zu schauen, es passiert doch faktisch ganz, ganz, ganz viel. Ganz, ganz viel Content entsteht unter Creative Commons Lizenzen, unter nicht lizenziert, wie auch immer. Das kann man ja nicht, kann man sich ja nicht wegducken. Und wenn so viele Leute auf so eine Veranstaltung gehen, die Musik hören wollen, die nicht GEMA gelistet sind, dann kann man ja da nicht weiterhin diese Vermutung im Raum stehen lassen, sondern eigentlich bräuchte man dort dann so eine Agenda 2010 für die GEMA, also eine Zukunftsagenda, wie man damit umgehen kann. Und also ich verstehe das Panel auch so ein bisschen halt in zwei Richtungen. Nicht? Also dass halt aus dem Publikum die Verbesserungen für die GEMA kommen und wir, also ihr eure Tipps gebt.
Natürlich ist es alles denkbar. Nur, ich habe das Gefühl, dass wir hier allmählich die Rollen vertauschen. Und zwar zu 100%, beziehungsweise 180%, 180 Grad. Nämlich nicht derjenige, der Musik nutzt und verwertet, also geistiges Eigentum verwertet, muss mir sagen, welches geistige Eigentum er verwertet hat, sondern ich muss ihm Mittel zur Verfügung stellen, dass er seine Hausaufgaben möglichst auf einem Bein zwischendurch mal erledigen kann. Und außerdem, das ist also die eine Seite, wo die Position geändert wird, und außerdem gibt er mir Ratschläge, wie ich das Geld verteilen soll. Also ich finde das denkbar, aber es ist nicht die Richtung, in der wir denken.
Also das war jetzt findest schon
du
ziemlich,
nicht,
das war ein ziemlich
findest
langer Satz
du nicht, jetzt? Dass du eine Sekunde mehr. Findest du nicht, dass es nicht zu viel verlangt ist, dass deine DJs ihr Repertoire einmal aus Respekt vor den Künstlern und den Urhebern einmal auflisten, festhalten, dann hast du deine Liste, dann kriegst du deine Liste, dann schickst du die an die GEMA und dann sehen die, kennen wir alle nicht, am besten irgendwie ein Excel-File, kennen wir alle
könnte
nicht.
Könnte man ja dann in die Datenbank nicht aufnehmen, die ihr wahrscheinlich demnächst aufbauen werdet. Aber ich glaube nicht, dass es respektlos ist, GEMA-freie Musik zu spielen. Also das ist
und wie ja, gesagt, es geht um die Klarnamen und nicht um die um die Künstlernamen. Das ist das nächste Problem. Das habe ich ja eben angesprochen und ich kann es nicht verstehen, warum die GEMA angeblich keine Künstlernamen gelistet hat. Mir hat man gesagt, U2 würden sie auch nicht finden, Bono würden sie finden. Also das kann
gut, aber jetzt,
das verstehe
jetzt kommen
ich nicht.
Wir ein bisschen ich glaube, das ist jetzt dann zu polemischer Zungenschlag. Vielleicht auch
nein, das hat man mir am Telefon von der GEMA gesagt.
Lass uns, ja, die haben ja auch Rechtschreibschwäche, wie ich, ist kein Problem. Ich würde gerne noch weitere Wortmeldungen sehr, sehr gerne mit reinnehmen, weil, also du hast aus Veranstaltersicht gesprochen. Gibt es noch, also du hast dich eben gemeldet, ging das um eine Frage auch? Nimm doch hier mal ein Mikro, das kommt schon da. Und sag auch dazu, wer du bist, bitte.
Frank ist mein Name, wir betreiben Musik-Live-Fernsehen in Berlin im Internet und hätte ich gerne gewusst, was da so die
bisschen lauter, ja.
Ich hätte gerne gewusst, ob man für im Internet zur Verfügung gestellte Live-Musik, ob man dafür auch GEMA zahlt, weil wir zahlen noch gar nicht, glaube ich.
Oh oh. Da würde ich sagen, das machen wir gleich im Nachgang, weil das ist, oder willst du was dazu, kannst du was dazu sagen? Das ist so ein bisschen Direktberatung, können wir, glaube ich, jetzt nicht machen vom Panel. Du musst zahlen.
Und zwar wenig.
Wenig. Aber ist ja besser als viel. ja, noch, ja, toll.
Ich habe eine Frage an den Frank. Also zuerst mal diese Diskussion mit dem Club. Also ich meine, du machst das aus irgendeinem Grund, nimmst da 5 Euro, gibst auch den Leuten, die an der Bar arbeiten, Geld. Also irgendwie, du machst das ja nicht for free. Also Und dass das administrativ ein Aufwand ist, ist klar. Aber man kann so Sachen auch im Vorfeld lösen, wenn du irgendwie einen usbekischen Free-Jazzer hast, der nicht in der GEMA ist und der kein geschütztes Material spielt, dann kannst du das bei der GEMA doch sicherlich melden. Mich hat eine Frage an den Frank, also auch ein Gesamtthema hier, wann lohnt es sich als Künstler, als Autor, Komponist, Mitglied bei der GEMA zu sein? Was wäre denn, wenn ich Mitglied in einem Musikverlag wäre, aber nicht Mitglied bei der GEMA? Welche Nachteile, welche Vorteile hat das?
Mich? Wir haben ja zwei. Also ich kann als Musikverlag natürlich mich auch darum bemühen, das Geld an entsprechender Stelle direkt einzusammeln. Das gibt ja durchaus Verlage, die da aktiv sind. Freibank Musikverlag fällt mir dazu mal ein. Das ist also durchaus eine Möglichkeit. Es gibt ja auch als Musikverlag jetzt schon gewisse Bereiche, wo ein GEMA-Verteilungsplan nicht greift, wo ich auch mich direkt drum kümmere, Stichwort Werbung, das ist eine typische Verlagsaufgabe. Und da kann man sicherlich auch in Zukunft gucken, ob man direkte Vereinbarungen mit irgendwelchen Verwertern trifft. Insbesondere, da wir ja in einigen Bereichen sehr, sehr große Plattformen haben, wenn ich gerade an Webradio und so denke, wäre es eine Möglichkeit, da tätig zu werden.
Also nochmal spezifizieren, wenn hier mein Freund, der Jan, irgendwie mir 5 Songs gibt und ich sage, okay, ich bin der Musikverleger, du musst nicht Mitglied in der GEMA sein oder er will nicht Mitglied in der GEMA sein, aber ich bin der Musikverleger und melde die bei der GEMA an. Welche Konsequenzen hat das für ihn, für mich, für den Veranstalter, für den Labelmacher?
Ja, also der Mechanismus ist ja der gleiche. Der Veranstalter muss natürlich auch erstmal klären, wir haben das ja gerade gehabt, was für Repertoire das ist, wo das verlegt ist und entsprechend würde ich dann direkt in Verhandlungen treten können. Das ist
also das, was er bis zum letzten Satz gesagt hat, ist hundertprozentig richtig. Jan kann sagen, aus egal welchen Gründen, ich möchte nicht GEMA-Mitglied werden. Lohnt sich für mich nicht. Ich verlege das Werk aber bei einem Verlag, der GEMA-Mitglied ist. Und dieser Verlag erklärt der GEMA gegenüber, Jan hat mich beauftragt, seine Kohle mitzukassieren. Hier ist die Unterschrift. Überhaupt kein Problem. Es wird in Hunderten, vielleicht sogar Tausenden von Fällen so gemacht. Wenn Jan sagt, diese 5 Nummern, das ist das, was ich in diesem Leben wahrscheinlich komponieren oder texten werde. Dazu brauche ich nicht GEMA-Mitglied zu werden. Mach du das mal für mich klar, dann läuft das so.
Ich würde mich dir gerne nochmal zuwenden wollen, und zwar 2 Aspekte, die wir noch nicht benannt haben. Jetzt mal unabhängig vom Individuum, warum gibt es überhaupt Verwertungsgesellschaften? Es gibt 2 wesentliche Gründe aus meiner Sicht. Das eine ist für mich, der ich Urheber bin und der seine Musik gerne bezahlt sehen will, ist es viel zu schwierig oder unter Umständen auch zu teuer, an die potenzielle Anzahl von Nutzern heranzugehen. Also wenn ich mich recht entsinne, diejenigen, die an die GEMA lizenzieren, nur im Bereich Gaststätten, Gastronomie und dergleichen mehr, liegt, ist keine Million, aber es ist 6-stellig im hohen Bereich. Die müssen alle angesprochen, alle verwaltet werden. Umgekehrt, du bist Veranstalter und arbeitest mit 30, 40 Künstlern oder übers Jahr mit 100 oder wie auch immer. Du akzeptierst grundsätzlich, dass einige dabei sind, die erwarten, dass sie für ihr Musizieren bezahlt werden, weil die müssen Übungsraum bezahlen, die müssen Instrumente bezahlen, die müssen anreisen und dergleichen mehr. Und Urheber haben vielleicht etwas andere geartete Art von Kostenapparat, aber auch das muss bezahlt werden. Jetzt stell du dir vor, du als Einzelner sollst an die alle persönlich rangehen. Du musst die anschreiben, du musst mit denen vereinbaren, willst du Geld haben, willst du keins, machst es auch umsonst und dergleichen mehr. Und das ist der andere Grund, warum es Verwertungsgesellschaften gibt, wann immer es einem Nutzer nicht zuzumuten ist, dass er zum Beispiel mit potenziell 6 Millionen Werken oder Rechteinhabern
sich auseinandersetzen soll. Da gibt es dann diese Verwertungsgesellschaften, man nennt das dann One-Stop-Shop oder so, da kann man nach vorgefertigten rituellen Handlungen und Tarifen, kann man das Ganze dann abwickeln. Und deswegen bewegt man hier sich, glaube ich, in der Mitte. Wenn du erwartest, dass die GEMA als Inkasso zum Beispiel dir deinen persönlichen GEMA-Berater, der täglich vorbeikommt und sagt, was darf ich denn heute mit Ihnen abrechnen, der unter Umständen noch eine Inkassogebühr persönlich für den Aufwand abrechnet oder so, dann wird dieser Apparat noch teurer. Also muss man irgendwo gucken, wie man das irgendwie so geregelt kriegt, dass für beide Seiten das ein verträglicher Aufwand ist. Und ich glaube,
gut, aber ich glaube jetzt...
Wir wollen uns aber annähern hier. Es geht darum, Positionen darzustellen.
Da kommen wir, glaube ich, so gerade nicht näher ran.
Du kommst so an den Punkt, dass du sagst, immer dann, wenn es interessant wird, fängt das Geschäftsgeheimnis an. Das möchte ich vermeiden. Also ich will da wirklich offen drüber reden. Das sind Abläufe. Weil das steht dir auch bevor, wenn du sagst, du willst mit immateriellen Gütern arbeiten und möchtest es gerne selbst vermarkten und willst abstufen, dafür will ich was, dafür nicht, will ich nichts. Und wenn VW das nutzt, dann willst du aber vielleicht Geld haben. Oder nicht?
Letztlich ja sehr einfach regeln über Lizenzierungsmodelle. Das ist nicht unser Thema jetzt.
Das sehe ich nicht so.
Ja, also nicht komplizierter als die GEMA, würde ich jetzt mal so sagen. Aber das ist ja unser Thema. Deswegen frage ich nochmal in die Runde. Ich wollte gerne zusammenfassen. Lesson learned. Ne? Also wir wollen ja ein bisschen Darreichung geben. Also was ich gelernt habe in der Runde ist, wenn man GEMA-Mitglied werden wann man GEMA-Mitglied werden soll, ist A, wenn man mittelfristig mit der Musik Geld verdienen möchte, wenn man B, über den, ich sag mal, persönlich bekannten Bereich hinaus publizieren möchte und der dritte Punkt, wenn man eigentlich kaum, also keine direkte also Erwartung hat, sage ich mal. Ja. Also man kann ja nicht planen, wie viel Geld wirklich dann darüber reinkommt. Das heißt also ein bisschen ein Vorschuss, also wenn man bereit ist, der GEMA einen Vorschuss zu geben durch die Mitgliedschaft, dass wieder was zurückkommt. Das wären so drei Punkte. Wie seht ihr das? Und das wäre jetzt auch meine Abschlussrunde.
Die meisten kommen ohne diesen Vorschuss, bemerkenswerterweise. Die meisten kommen grau-grün und sagen, scheiße, ich hätte schon viel früher, mir hat es keiner gesagt. Oder alle meine Ratgeber um mich herum haben mich komischerweise nicht darauf hingewiesen, dass es für mich doch zweckmäßig wäre. Aber ansonsten die Zusammenfassung insofern, wie du sie eben genannt hast, stimmt hundertprozentig.
Ja, wenn die Zusammenfassung schon mal stimmt, dann ist das schwer für mich jetzt dazu noch was zu sagen.
Das ist meine Meinung.
Also, nein, das kann man durchaus unterschreiben. Es ist einfach, wie gesagt, da das Ganze ja ein bisschen kompliziert ist, das System, wäre es einfach auch der Appell an diejenigen, die sich damit beschäftigen, sich da entsprechenden, entweder selbst damit zu beschäftigen oder einen entsprechenden Rat dann irgendwie einzuholen, um diese Grenze eben abwägen zu können. Weil du hast jetzt gesagt, okay, wenn ich mittelfristig damit Geld verdienen möchte, aber die Medien, wo das nachher alles stattfindet, das ist halt sehr wichtig, dass man das auch ein bisschen abklopft und schaut, wo das Ganze sinnvoll ist. Vielleicht eine Sache wollte ich noch sagen, wenn wir so im Abschluss jetzt sind, weil Peter das ja auch erwähnte, wie wichtig das ist, Stichwort Solidargemeinschaft, gemeinsam irgendwo Dinge zu optimieren. Es ist natürlich so, wir hatten ja vorhin diese Eintrittsschwelle immer erwähnt bei der GEMA. Vielleicht sollte man auch noch erwähnen, wenn man dort was ändern möchte, dass man dann auch noch verschiedene Arten der Mitgliedschaften erreichen kann. Und das ist vielleicht noch ein Punkt, den ich auch nochmal einfach erwähnen möchte, weil je länger ich bei der GEMA bin, desto eher kann auch der Zeitpunkt mal kommen, wo ich vielleicht selbst da auch drauf einwirken kann, weil man mit einer fünfjährigen Mitgliedschaft ordentliches Mitglied werden kann, vorausgesetzt man erreicht gewisse Umsatzgrenzen. Das
gut,
ist,
aber wir sind ja, ne? Ich denke, das ist vielleicht nochmal Panel 2.
Also das wäre so,
wir sind ja weit davor,
das war mir aber noch wichtig.
Mitglied zu werden. Ne?
Ja, also, aber genau, klar,
Logo,
genau.
Danke.
Ja, an sich gibt es da nichts hinzuzufügen. Also man muss analysieren, man muss sich kurz hinterfragen, wo stehe ich, wo will ich hin und dann entsprechend entweder Mitglied werden oder aber sagen, nein, ist auch immer ein politisches Statement und man lässt es dann sein.
Also nochmal in einem Satz. Peter?
Also ich kann dir auch zu 100% zustimmen und habe noch ein kleines Beispiel. Ich bin letztens bei einem Freund gewesen, der hat eine Vinylscheinensammlung und der hat eine Platte rausgezogen, hat mir die unter die Nase gehalten, eine Longplay, und hat gesagt, guck mal, da steht nichts von GEMA drauf, da steht nichts von GVL drauf, die Stücke sind alle gelistet, die Interpreten sind gelistet, der verkauft davon 1000 Stück. Der ist in einer bestimmten Ecke, so Rock'n'Roll, weiß der Himmel was, Veranstaltung, macht er alles selbst. Und ich habe gesagt, klasse, dass das geht, dass das möglich ist. Finde ich ganz toll. Ich hoffe, es gibt mehr davon, weil es ist auch einer, der Musik verbreitet. Wenn der bei 10.000 angekommen ist, dann wird er bei uns beim Verband organisiert sein, dann wird er sich sagen, da kann ich noch Geld abholen. Und dann wird er sagen, die Urheber können vielleicht auch noch Geld verdienen. Aber dass es vorher in dem Bereich so möglich war, dass diese Struktur so durchlässig ist, das finde ich toll.
So, das heißt also, wir haben, wenn man es in einem Satz zusammenfasst, in die GEMA geht man, wenn man darüber nachgedacht hat. Ja, also wenn man also sich selber darüber reflektiert hat, also ist die GEMA eigentlich ein Gremium der Reflexion, ja, also der eigenen Künstlermission. Und damit würde ich auch gerne die Runde schließen. Vielen Dank, dass ihr gekommen seid, und danke, dass ich hier ein bisschen mitreden durfte. Viel Spaß noch.